Liebe Hörerinnen und Hörer, aus der Sendereihe Die dreifache Engelsbotschaft hören Sie heute Jesus Christus, sein Leben und Sterben, hunderte von Jahren vorhergesagt. Über 300 Vorhersagen aus dem Alten Testament auf den kommenden Welterlöser Jesus Christus geben der Bibel ihren einzigartigen Stempel göttlicher Autorität. Die Erfüllung dieser Vorhersagen beweisen, die Bibel ist das Wort Gottes. Bleiben Sie bei uns und hören Sie, welch feste Grundlage der Glaube an Jesus Christus hat, durch unsere heutige Sendung Jesus Christus, sein Leben und Sterben, hunderte von Jahren vorhergesagt.
Jesus Christus, sein Leben und Sterben, hunderte von Jahren vorhergesagt. Hören Sie nun, was sich damals abspielte.
Hört, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn geschrieben steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, er wird verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und man wird ihn geißeln und töten. Am dritten Tag jedoch wird er auferstehen.
Und man führte ihn vor Pontius Pilatus, den römischen Statthalter, allein verantwortlich für Fälle, bei denen die Todesstrafe vom Rat verlangt wurde.
Und was wollt ihr? Was wünscht ihr von mir so früh am Morgen?
Diesen haben wir als einen Volksverführer entlarvt.
Er hat einen Aufruhr im Hof des Tempels verursacht.
Verurteilt ihn! Das soll seine Strafe sein!
Nun, ich sehe keinen Grund, diesen Menschen zu verurteilen.
Wir haben ihn schuldig gesprochen. Er hält das Volk davon ab, dem Kaiser die Steuer zu geben. Und er behauptet, er sei der Messias, ein König.
Ein König? Sag du es, bist du der König der Juden?
Du sagst es.
Kreuzige ihn!
Ja, kreuzige ihn!
Sie wissen nicht, was Sie tun.
Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.
Ehre sei Gott. Das war ein gerechter Mensch.
Als Jesus starb, waren seine Jünger sehr traurig. Sie hofften, dass er nach Jerusalem gekommen sei, um ein irdisches Reich aufzurichten. Aber er kam, um sein Leben für eine verlorene Menschheit zu geben, damit sie durch ihn Vergebung ihrer Sünden und ein ewiges Leben erhalten kann. Doch seine Jünger begriffen diese großartige Liebestat erst, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war und er ihnen seine göttliche Mission nochmals deutlich vor Augen führte. Nach seiner Auferstehung sagte er zu den beiden trauernden Jüngern aus Emmaus:
Wie unverständig seid ihr doch! Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten vorhergesagt haben? Musste nicht Christus all dies erleiden, um dann erst in seine Herrlichkeit einzugehen? Es muss alles erfüllt werden, was von Christus geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen.
Und Jesus fing an bei den Schriften Moses und allen Propheten und legte ihnen aus, was dort von ihm bereits vorhergesagt war. Bitte schenken Sie uns Ihre ganze Aufmerksamkeit, wenn wir nun diese einzigartigen biblischen Vorhersagen auf Jesus Christus nachvollziehen. Eine erstaunliche Weissagung bezieht sich auf Bethlehem, den Geburtsort Jesu. 700 Jahre vor Christus schreibt der Prophet Micha darüber Folgendes.
Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten zu Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei.
Etwa zur gleichen Zeit beschreibt der Prophet Jesaja die Geburt Jesu durch eine Jungfrau mit den Worten:
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären.
Diese Weissagung wurde in Maria, der Mutter Jesu, erfüllt. Auch die Abstammung Jesu aus dem Geschlecht Isais, dem Vater Davids, wurde durch den Propheten Jesaja vorausgesagt.
Ein Reis wird aus dem Stumpf Isais wachsen und ein Spross aus seiner Wurzel hervorgehen. Auf ihn wird sich der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht des Herrn niederlassen.
Der Stammbaum Jesu, den wir am Anfang des Neuen Testamentes nachlesen können, bestätigt diese Vorhersage. Die Aufzählung von erfüllten Prophezeiungen hat damit noch lange nicht ihr Ende gefunden. Der Tod Jesu wurde bereits durch den Gottesdienst der Juden prophezeit. Über 1200 Jahre lang fanden gottesdienstliche Handlungen statt, die den tieferen Sinn hatten, auf den kommenden Christus hinzuweisen. Betrachten wir dies nun näher.
Im zweiten Buch Mose, im 12. Kapitel, wird die Einsetzung des Passafestes beschrieben. An diesem bestimmten Tag sollte ein Lamm gegen Abend geschlachtet werden. Ein männliches Lamm, an dem kein Fehler sein durfte. Sein Blut sollte sichtbar an die Türpfosten gestrichen werden, damit alle, die dieses Zeichen besaßen, dem Strafgericht Gottes entgehen konnten.
Dieses Lamm war ein Symbol auf Jesus Christus, von dem Johannes der Täufer sagte:
Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.
Das Passahlamm sollte männlich und ohne Fehler sein, so wie auch Christus männlich und ohne Sünde war. Er wurde genau an dem Tag gekreuzigt, an dem auch das Passahlamm geschlachtet wurde. Sein Blut floss, um uns vor dem ewigen Tod zu retten, der uns sonst beim Strafgericht Gottes zuteil werden würde. Daher heißt es im 1. Korinther:
Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist.
Ein plastisches Beispiel, das direkt auf die Kreuzigung Jesu Bezug nimmt, ist die bronzene Schlange, die wir heute noch als Äskulapstab im Arztschild kennen. Als das Volk Israel bei der Wüstenwanderung mit einer Schlangenplage gestraft wurde, erhielt Mose von Gott den Befehl, eine bronzene Schlange aufzurichten. Jeder, der im Glauben auf diese erhöhte Schlange blickte, überlebte den sonst tödlichen Schlangenbiss. Was bedeutet dies?
Die Schlange ist das Symbol der Sünde. Die erhöhte Schlange in der Wüste weist auf Christus am Kreuz von Golgatha hin, der unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz hinaufgetragen hat. Daher sagt Jesus Christus im Johannesevangelium:
Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn an einem Pfahl gehängt werden. Jeder, der dann voll Vertrauen auf ihn sieht, wird das ewige Leben haben.
Viele Vorhersagen der Propheten im Alten Testament erwecken durch ihre präzise Schilderung des Lebens und Sterbens Jesu den Eindruck, als seien sie hinterher berichtet. Aber nein, sie wurden zum Teil 500 bis 1000 Jahre vorher prophezeit. Der Schreiber der biblischen Psalmen zum Beispiel berichtet schon 1000 Jahre zuvor über den Ausruf Jesu am Kreuz:
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Er berichtet weiterhin über die Todesart:
Sie haben meine Hände und Füße durchgraben.
Ferner berichtet er über die anschließende Verlosung des Gewandes Jesu mit den Worten:
Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.
Hören Sie nun, die Erfüllung dieser alten Prophezeiung aus dem Matthäusevangelium.
Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut und sprach:
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Der Prophet Jesaja prophezeite 700 Jahre vor Christus weitere Einzelheiten über den Tod Jesu, die alle ihre buchstäbliche Erfüllung fanden. So zum Beispiel die Worte:
Man gab ihm mit Frevlern sein Grab, und die Höhle eines Reichen ward ihm im Tode.
Die Erfüllung dieser vorhergesagten Grablegung Jesu bei einem Reichen erfahren wir aus dem Matthäusevangelium, wo geschrieben steht:
Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa. Er nahm den Toten, wickelte ihn in ein sauberes Leinentuch und legte ihn in sein eigenes Grab.
Eine der großartigsten Prophezeiungen auf Christus ist die des Propheten Daniel, der ca. 500 Jahre zuvor die Salbung und das Todesjahr Jesu vorhersagte. Im 9. Kapitel des Propheten Daniel finden wir folgende Worte:
Nicht 70 Jahre, sondern 70 Jahrwochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. So wisse nun und merke, von der Zeit an, so ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf Christus den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Und nach den 62 Wochen wird Christus ausgerottet werden. Er wird aber viel in den Bund stärken, 1 Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören.
Um diese Weissagung richtig begreifen zu können, bedarf es einer Erklärung. Eine Jahrwoche bedeutet in der Prophetie 7 wirkliche Jahre. Bei insgesamt 69 Jahrwochen sind das 7 mal 69, also 483 wirkliche Jahre. Nach dieser Zeit sollte der Messias gesalbt werden. Da der Ausgangspunkt durch den Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen, historisch auf das Jahr 457 vor Christus festgelegt werden kann, kommen wir rechnerisch auf das Jahr 27 nach Christus. Die Geschichte hat die Treffsicherheit dieser Aussage belegt. Jesus trat genau in diesem Jahr seinen Dienst an und ließ sich taufen. Dabei geschah die Salbung des Messias. Daher sagte Jesus, nachdem er sein Amt antrat:
Die Zeit ist erfüllet.
Darüber hinaus erfahren wir, dass Christus ausgerottet und der Opferdienst aufhören würde. Dies sollte in der Mitte der letzten Jahrwoche geschehen, also 3,5 Jahre nach der Taufe Jesu. Auch diese Vorhersage erfüllte sich exakt durch den Tod Jesu am Kreuz im Jahre 30 nach Christus. Dies bedeutete gleichzeitig das Ende des Opferdienstes.
Meine lieben Hörer, wir erkennen hier eines ganz deutlich. Das Alte Testament enthält viele Prophezeiungen auf den Messias, die sich ausnahmslos alle in Jesus Christus erfüllt haben. Jede der Prophezeiungen ist nachweislich 400 bis 1500 Jahre vor Christi Geburt gegeben und ihre Zuverlässigkeit historisch belegt. Wie konnten Menschen solche präzisen Einzelheiten über einen Mann schon hunderte von Jahren vor seiner Geburt wissen, wenn nicht Gott ihnen diese Kenntnis vermittelte? Der Verrat durch Judas für 30 Silberstücke, die Demütigungen und die Schläge, die Nägelmale an den Händen und Füßen, die Erhöhung Jesu durch den Tod am Kreuz, das Teilen und Losen um seine Kleider, seine Worte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Tod für die Sünde der Menschen, das Opferlamm ohne gebrochene Beine, sein Grab bei den Reichen, all diese Ereignisse sind präzise vorhergesagt worden und haben sich wörtlich erfüllt. Aber wer hat dies den Propheten offenbart? Und wer hat ihre Erfüllung bewirkt? Es war Gott selbst. All diese Vorhersagen, die Sie gehört haben, sind eine machtvolle Demonstration unseres Gottes. Wir haben hiermit eine feste Grundlage unseres Glaubens an Jesus Christus und die Gewissheit, dass die Bibel Gottes Wort ist. Niemand kann im Angesicht dieser Prophezeiungen behaupten, er müsse seinen Verstand abschalten, um an Gott zu glauben. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben durch die erfüllten Prophezeiungen der Bibel einen festen Grund, an Jesus Christus als unseren Erlöser zu glauben. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Wanderschaft und vergleichen Ihren zurückgelegten Weg mit einer Karte. Nehmen wir an, dass die Karte den von Ihnen zurückgelegten Weg in allen Einzelheiten wiedergibt, so dass Sie feststellen, jeder Abzweig, jede Kurve, jeder zu überquerende Fluss und jedes Schild deckt sich genau mit dem eingezeichneten Weg auf der Karte. Nehmen wir an, die Karte zeigt, dass es nur noch wenige Meter bis zum Ziel sind. Haben Sie nicht dann die Gewissheit, dass Sie das Ziel auch erreichen? Genauso ist es mit der Bibel. Wir können auf die hinter uns liegende Zeit blicken und erkennen, dass alle Wegmarkierungen, die die Bibel ankündigte, durch die Geschichte bestätigt wurden. Die Bibel ist ein echter Wegweiser, der uns den Weg zum ewigen Leben zeigt. Dieser Weg heißt Jesus Christus. Er sagt selbst von sich:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.
So wie sich alle Prophezeiungen der Bibel nach einem göttlichen Zeitplan genau und ohne Verzögerung erfüllt haben, so wird sich auch die letzte Prophezeiung, die Wiederkunft Christi, in Kürze erfüllen. Denn die biblisch geschilderten Vorzeichen zu diesem Ereignis haben sich bereits erfüllt, wie wir es in einer anderen Sendung schon dargelegt haben. Jesus selbst sagt hierzu:
Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.
Wir stehen unmittelbar vor diesem Ereignis. Darum sollte sich jeder die Frage stellen: Bin ich auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereitet? Die Bibel nennt uns zwei Dinge, die notwendig sind: Vergebung all unserer Schuld durch Jesus Christus und Beginn eines neuen Lebens im Gehorsam zu ihm. Viele Menschen vor Ihnen haben es erlebt und können es bezeugen, dass es sich lohnt, diesem Jesus zu vertrauen und mit ihm glücklich zu werden. Schieben Sie diese Entscheidung nicht auf. Gottes Wort rät:
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht.
Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren wollen, dann nehmen Sie sich jetzt bitte Stift und Papier zur Hand. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir werden jedem Interessierten unverbindlich und kostenlos Manuskripte oder Tonkassetten unserer Sendungen oder auch das Gratisbuch »Der große Konflikt« zuschicken. Sichern Sie sich jetzt Ihr Gratisexemplar und schreiben Sie an die MEFAG, M-E-F-A-G, das steht für Missionsgesellschaft zur Erhaltung und Förderung adventistischen Glaubensgutes e.V., MEFAG, M-E-F-A-G, in der Elstergasse 21, in 13505 Berlin, ich wiederhole, in 13505 Berlin, Deutschland. Und wenn Sie uns anrufen möchten, dann können Sie das gerne tun unter der Rufnummer 030 und die Durchwahl ist 431 1647. Ich wiederhole, 431 1647.
Thank you.
das Leben und Sterben Jesu Christi schon hunderte vor Jahren vorhergesagt. Das ist ein ganz spannendes Thema. Viele Prophezeiungen haben wir jetzt gehört. Und wir wollen noch einmal etwas diesen Gegenstand reflektieren, indem wir eine Prophezeiung betrachten, nämlich die aus dem Propheten Jesaja im 53. Kapitel. Ich lade Sie ein, dass Sie Ihre Bibeln zur Hand nehmen und mit mir aufschlagen, den Propheten Jesaja im 53. Kapitel. Hier heißt es: Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, ich lese Vers 2 und 3. Und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Die Juden verlangten einen göttlichen Helden, einen Messias, der ihnen als Glaubensnation Ruhm und Ehre in der Welt einbringt, der sie vom Römerjoch befreit, damit sie in der Nation wieder geachtet sind, nicht als eine unterdrückte Nation, sondern als eine freie Nation, zu der die Welt aufschaut. Ruhm und Ehre, das war die Herzensmotivation der Pharisäer und Schriftgelehrten, der Leiter der Nation. Aber was Christus ihnen anbot oder von ihnen verlangte, war ein zerknirschtes Herz, Buße über ihre Sünden. Aber das wollten sie nicht. Sie wollten keinen Heiland, der sie von Sünde befreit, sondern sie wollten einen Erlöser, einen Messias, der ihnen Ruhm und Ehre einbringt. Aber das war nicht der Auftrag Christi. Obwohl der Prophet hunderte vor Jahren dies vorhergesagt hat, haben die Juden ihren Erlöser doch nicht erkannt. Wir haben ihn nicht geachtet. Und er war verachtet, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. So weissagt der Prophet Jesaja die Situation, wie sie auch tatsächlich eintraf während des gesamten Erdenlebens Christi. Johannes beschreibt dies in seinem Evangelium wie folgt. Im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 10 bis 11. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Hier ist die Rede von Jesus Christus. Er war in der Welt. Er hat die Welt gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Welch unvorstellbare Situation. Der Jahrhunderte vorher angekündigt wurde durch Priester und Propheten und Schriftgelehrte. Derjenige, auf den die ganze Nation, auf den die ganze Welt gewartet hat. Er kam in sein Eigentum. Aber weil er einer der ihren war, hat ihn die Welt nicht erkannt. Weil sie sich nicht gesehnt hat nach dem, der sie von Sünde befreit, hat die Welt ihn nicht erkannt. Jesaja wird in Kapitel 53 im Vers 4 noch deutlicher. Er schreibt: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Kann eine Prophezeiung irgendwie deutlicher sein? Hier steht ganz deutlich geschrieben: Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Hier wird schon der Tod des Messias angekündigt. Im Alten Testament steht deutlich, dass der Messias sterben sollte. Und man hat ihn dennoch ans Kreuz genagelt. Man hat ihn dennoch durchbohrt. Von Schriftgelehrten und Pharisäern wurde dies initiiert. Sie wussten genau, was die Prophezeiungen sagten, doch ihr blinder Hass führte sie zu nichts anderem als dazu, den Heiland der Welt ans Kreuz zu schlagen. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt. Propheten haben geweissagt auf den Messias und es hat sich in Jesus Christus erfüllt. Das ist unsere herrliche Hoffnung. Es ist keine Niederlage, die erlitten wurde am Kreuz von Golgatha, wie einst die Jünger glaubten und sich wie die Schafe in alle Himmelsrichtung zerstreut hatten. Nein, es war ein herrlicher Sieg. Denn in Jesus Christus ist der Sieg über die Sünde und über den Tod erlangt worden. Der Prophet Jesaja schreibt ab Vers 7 weiter: Aber er wurde misshandelt und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, und er tat seinen Mund nicht auf. Auch dies hat sich erfüllt in Jesus Christus, der, als er unschuldig angeklagt wurde, sich nicht verteidigt hatte, weil er wusste, es gibt nur diesen Weg, um die Menschheit zu erlösen. Und er hat geschwiegen und sich selbst nicht verteidigt, obwohl er unschuldig war. Die Prophezeiung geht noch so sehr ins Detail und später heißt es dann in Vers 11, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Hier wird schon hunderte von Jahren vor Jesus Christus geweissagt, was überhaupt der Sinn ist des Kommens des Messias, dass er nämlich die Sünden der Welt auf sich nehmen wird. Vers 12. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Unter die Verbrecher wurde er gezählt. War es nicht so am Kreuz von Golgatha, mit wem wurde er gekreuzigt? Mit Verbrechern. Und hat er nicht für die Übeltäter Fürbitte getan? Jawohl, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hat er gebeten. Die Prophezeiungen sprechen eine so deutliche Sprache. Sie zeigen uns vielerlei Dinge. Sie sagen uns, die Bibel ist das Wort Gottes. Hunderte von Jahren vorhergesagt und es hat sich erfüllt, buchstäblich und im Detail. Die Bibel ist das Wort Gottes, ein Appell an jeden Menschenverstand. Dass die Bibel wirklich wahr ist, ihr Wort hat sich erfüllt. Und das, was sie verheißt noch für die Zukunft, das wird sich ebenso erfüllen. Also ist der Appell an unsere Herzen, dass wir Jesus Christus in unser Herz einlassen, die Bibel als das Wort Gottes annehmen, als die Richtschnur in unserem Leben. Wir wollen Ihnen dazu helfen, dass Sie auch die Prophezeiung noch tiefer studieren, noch besser verstehen, dass Sie die Bibel auch besser kennenlernen und dass Sie auch Jesus Christus besser kennenlernen. Wir bieten Ihnen dazu völlig kostenfrei den Bibelfernkurs an, den Sie bei uns bestellen können. Wir haben auch ein Gratisexemplar für Sie bereit bei uns zu liegen. Der große Konflikt. Bestellen Sie noch heute Ihr Gratisexemplar, ein Buch, was Ihnen reiche Erkenntnis schenken wird und Sie einführen wird in die tiefen Wahrheiten der Bibel, ein Buch, was Sie zur Bibel hinführen wird. Machen Sie davon Gebrauch. Ich möchte die Adresse ansagen. Schreiben Sie bitte an die MEFAG, M-E-F-A-G, das ist die Missionsgesellschaft zur Erhaltung und Förderung adventistischen Glaubensgutes e.V., MEFAG, M-E-F-A-G, in der Elstergasse 21, ich wiederhole, Elstergasse 21 in 13505 Berlin, 13505 Berlin in Deutschland. Sie können uns auch anrufen unter der Rufnummer 431-1647, ich wiederhole, 431-1647 und die Vorwahl ist 030 für Berlin. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie auch wieder in der nächsten Woche um dieselbe Zeit auf derselben Frequenz uns zuhören und wir wünschen Ihnen bis dahin Gottes Segen.